Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Kurz eine sozusagen Anmerkung in eigener Sache, wie viele von Ihnen wahrscheinlich den Medien in der letzten Woche entnommen haben. Wir hatten genau hier am Mittwoch eine Pressekonferenz, in der der JKU, der Rektor der Johannes Kepler Universität, Meinhard Lukas und ich sozusagen den Wechsel in der Trägerschaft des Salons bekannt gegeben haben. Ab 1.1.2019 wird die namensgleiche Universität der Stadt als Trägerin des Kepler Salons fungieren. Das freut uns sehr, weil wir dadurch auch mittelfristig den Salon, der ja eigentlich als temporäres Kulturhauptstadtjahr Projekt geplant war und jetzt mit Ende des Jahres 10 Jahre alt wird, weiterhin am Leben sein wird. Und nicht nur das, sondern auch ganz im gewohnten offenen Spirit. Meinhard Lukas hat auch mich gebeten, sozusagen weiterhin für das Programm zu sorgen. Und wie es so schön heißt, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert. Ganz in diesem Sinne ein Zitat von Giuseppe Tommaso di Lampedusa, ein Fürst von Lampedusa. Und irgendwie lässt sich ja da sofort eine Brücke schlagen. Lampedusa ist ja sozusagen ein Ort in Italien, ist bekannt geworden, weil dort Schiffe ankommen mit fliehenden Menschen. Und da sind wir eigentlich ganz und gar in der heutigen Thematik. Karin, schön, dass du da bist. Karin Wagner im Kepler-Salon vorzustellen, ist eigentlich nicht notwendig. Von uns allen sehr geschätzte Gastgeberin. Du bist eine der, das traue ich mir jetzt einfach sagen, Exilmusikforscherinnen unseres Landes. Nicht zuletzt, also auch die Bücher sozusagen zu Erich Zeisel, Briefwechsel und jetzt eben dieses ganz brandneue Buch über Hugo Cauder, den Komponisten, den Musikphilosophen, den Theoretiker. Und es ist schön, dass du heute über ihn sprechen wirst. Herzlich willkommen.
Danke, lieber Norbert. Danke.
Danke. Ich finde es persönlich ungemein wichtig, dass wir sozusagen diese Lebensspuren von Menschen einsteigen, gerade jetzt, aber eigentlich immer, die dieses Land verlassen mussten, wenn sie überhaupt konnten. Das dürfen wir auch nie vergessen. Und die wir sozusagen wiederentdecken, natürlich die Persönlichkeit, die Musik wiederentdecken können, aber darüber hinaus sozusagen vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein für unsere Gegenwart, wo ja wieder ganz ähnliche Tendenzen in unserem Europa, auf unserer Welt sozusagen passieren, uns auch sozusagen dieses Bewusstsein zu schärfen für die Gegenwart. Das finde ich auch immer eine ganz wichtige Dimension. Insofern finde ich es einen unglaublich wichtigen Kepler-Salon, den wir heute hier haben.
Danke.
Sie wissen nur kurz zum Ablauf, sollte wer das erste Mal hier sein. Karin wird jetzt ein quasi Impulsreferat von ungefähr einer halben Stunde geben. Nachher können wir ins Gespräch fallen. Ich bitte Sie, mir einfach ein Zeichen zu geben. DorfTV ist auch hier und für unser eigenes Audioarchiv schneiden wir ja alle Salonabende mit. Wir haben ja, glaube ich, mittlerweile 40 Tage und Nächte, die man durchhören könnte von den letzten 10 Jahren. Und das tun auch viele Menschen, die heute nicht hier sind. Oder wenn Sie auch Lust haben, irgendwie was nachzuhören, nochmal zu hören, dann ist das wirklich eine veritable Möglichkeit, dies zu tun. Auf der einen Seite über unsere Website, zum anderen dankenswerterweise auch sehr viele Salons in Bild und Ton auf DorfTV, wo wir einen eigenen Channel haben, wo sozusagen Dutzende übers Jahr Salonabende dokumentiert werden und dadurch nacherlebbar sind. Aber jetzt genug meiner Worte. Ich übergebe das Wort an dich, Karin.
Danke, lieber Norbert. Danke auch für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, hier in dem Salon, der mir so viel wert ist, den ich so sehr schätze, mein Buch präsentieren zu können und das jetzt auch erstmals für Oberösterreich vorzustellen. Hugo Kauder, 1888 ist er geboren, 1972 verstorben, bevor ich mich ihm widme und auch so die Bedeutung und Wichtigkeit des Buches vielleicht damit hervorheben kann, möchte ich Musik sprechen lassen. Und zwar, das erste Streichquartett schrieb Hugo Kauder 1921 noch in Wien. Er verfasste 19 Streichquartette, das ist für einen Komponisten sehr viel. Und wir hören aus dem ersten Streichquartett den langsamen Satz, mit sehr langsam beschrieben, wie ich meine, an ein jüdisch anklingendes, sehr, sehr intensives Lamento, das aber in lichte Momente abdriftet. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, einzusteigen. Der langsame Satz aus dem ersten Streichquartett von Hugo Kauder, 1921 in Wien komponiert. Warum Hugo Kauder? Ich habe die Biografie verfasst über Erich Zeisel. Hugo Kauder war einer der Lehrer von Erich Zeisel. Und als ich in meinen Forschungen über Zeisel zur Person Hugo Kauder kam, hat er mich fasziniert, damals schon. Erstens, weil er nicht dokumentiert ist. Es gibt keine Schriften über Hugo Kauder, geschweige denn Bücher oder Artikel. Er ist ein ganz, ganz eigenständiger Mensch gewesen, was das Komponieren anbelangt, was seine Denksysteme anbelangen, was seine Verbindung von philosophischen Strängen anbelangt, was sein Wirken in Wien anbelangt. Er war nicht einer bestimmten komponierenden Gruppe anhängig. Und dieser Individualismus hat mich sehr fasziniert. Der Nachlass des Hugo Kauder ist verstreut. Es gibt in der Wien-Bibliothek im Rathaus, in der Handschriftensammlung Briefe und Musikautographen. Es gibt an der Nationalbibliothek in Wien Briefe und Dokumente. Es gibt im Literaturarchiv Marbach einen Briefwechsel zwischen Hugo Kauder und dem Philosophen Rudolf Panwitz. Und ich bin vor einigen Jahren dorthin gefahren. Hab noch nicht gewusst, was da irgendwann einmal draus werden würde und war so fasziniert von diesem Briefwechsel und es war mir völlig klar, dieser Briefwechsel, der war noch nicht in den Händen der Forschung. Und ich habe mir viel Material mit nach Hause genommen und habe so angefangen, mich in Hugo Cauda hineinzuleben, zu recherchieren, konnte dann einige Publikationen verzeichnen, unter anderem in Oxford oder für die Studien zur Musikwissenschaft in Wien, und wurde dann gefragt von Exil Arte. Exil Arte ist in Wien eine Vereinigung, die sich um vertriebene Komponisten, Komponistinnen, Instrumentalisten, Instrumentalistinnen kümmert, betrieben von Gerold Gruber und Michael Haas, jetzt angebunden an unsere Musikuniversität in Wien. Und Exil Arte hat mich gefragt, ob ich nicht eine Biografie schreiben möchte zu Hugo Cauda. Und ich dachte, na, das ist eigentlich der beste Zeitpunkt. Ich habe schon viel recherchiert, ich habe viel Material. Habe ein anderes Buchprojekt dafür unterbrochen. Und es ist jetzt relativ zügig gegangen, dieses Buch fertig zu haben. Und ich bedanke mich bei Exil Arte auch sehr und freue mich sehr darüber. Hugo Cauda ist in Tobitschau in Mähren geboren, das ist eine Kleinstadt, und sein Vater war der Leiter der dortigen deutschsprachigen Volksschule, und die Familie Cauda war auch eng angebunden an das Leben in der Synagoge. Das ist sozusagen das Umfeld, aus der der junge Cauda stammt, und der dortige Stadt- oder Dorf Geigenlehrer hat den jungen Hugo Cauda im Violinspiel unterrichtet, nicht sehr lange. Der Lehrer hat sehr schnell erkannt das große Talent dieses jungen Menschen und hat ihn früh in die Selbstständigkeit gelassen. Und das ist ein wichtiger Punkt für das Leben Hugo Caudas. Er war Zeit seines Lebens Autodidakt. Er hatte dort in Tobitschau nicht die Gelegenheit, weiterhin Musik zu studieren und einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin zu haben. Und er hat sich das Violinspiel in weiterer Folge Autodidakt eingelernt oder studiert. Auch jetzt, was sein Komponieren anbelangt, er hatte nie Kompositionsunterricht. Wie er sich das Komponieren aneignete, dazu komme ich später. 1905 schickte die Familie den damals 17-jährigen Hugo in die Großstadt nach Wien, in die Metropole. Er sollte an der Technischen Universität, damals noch die Technische Hochschule, ein technisches Studium absolvieren. Das hat er auch gemacht. Ich habe mir die Studienkataloge angesehen und er hat zwei Semester inskribiert, zwei Semester dort auch Vorlesungen belegt, aber dann nicht mehr. Es gibt einen einfachen und sehr signifikanten Grund dafür. Wenn Sie dieses Bild ansehen, eine sehr, sehr schöne Abbildung der damaligen Hochschule aus 1895, wenn Sie das Bild ansehen, dann erkennen Sie die Karlskirche und das Hauptgebäude der heutigen Technischen Universität. Auf der anderen Seite des Straßenzuges liegt das Musikvereinsgebäude. Und das Musikvereinsgebäude trägt in sich die Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde. Und Hugo Cauda hat, anstatt dass er in die Vorlesungen der Universität geht, seinen Tag in der Bibliothek gefristet und hat dort aus den sogenannten Denkmälern der Tonkunst in Österreich, von Guido Adler, dem wichtigen Musikwissenschaftler, herausgegebene Musik der älteren Epochen, hat dort die Musik der alten Niederländer studiert, sprich Musik aus dem 15. Jahrhundert, hat dort gelernt aus diesen Abschriften, die da drinnen sind, wie es funktioniert, kunstfertigst kontrapunktisch zu komponieren, wie kunstfertigste Kanontechniken aussehen. Er hat diese Musik wirklich auch abgeschrieben, transkribiert, und das war sozusagen sein Lehrmeister, Josquin des Prez, ein Vertreter dieser niederländischen Schule. Also das Technikstudium hat zwei Semester lang funktioniert und dann war es vorbei damit. Und es ist erstaunlich, wie schnell Hugo Cauda sich im Wiener Musikleben hat etablieren können. Er war zum einen als Instrumentalist tätig, er hat die Violine gespielt im damaligen Konzertvereinsorchester. Dieses Orchester wurde später fusioniert mit dem Wiener Tonkünstlerorchester, den in weiterer Folge späteren Wiener Symphonikern, war dort angesehener Violinist. Er hat Bratsche gespielt in verschiedenen kammermusikalischen Ensembles, unter anderem im Gottesmann-Quartett, damals auch ein etabliertes Streichquartett. Darum seine hohe Affinität zur Gattung Streichquartett. Also das ist nicht von ungefähr, dass er 19 Streichquartette komponiert. Er war Musikschriftsteller für die sogenannten Musikblätter des Anbruch. Das war für die damalige komponierende Avantgarde jenes Forum der Wissensvermittlung. Und dort war er gern gesehener und angesehener Schriftsteller, der sich musikphilosophisch geäußert hat. Er hat da in diesen Musikblättern des Anbruchs viel über Friedrich Schelling und über Friedrich Schellings Kunsttheorien geschrieben und das verknüpft mit seinen eigenen musikphilosophischen Anschauungen. Sehr, sehr interessant, sehr typisch für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dass man versucht, Musik und Philosophie und Musik und Philosophie, die sich an höhere Instanzen richtet, zu verbinden. Hier habe ich mitgebracht ein sehr, sehr frühes Dokument von Hugo Cauders Karriere als Komponist in Wien. 24. April 1919, ein Kompositionsabend, das ihn porträtierte, gemeinsam mit Fritz Schreiber, auch eine Person dieses Umfeldes. Das Dokument stammt aus der National Library of Israel. Auch dort ist ein Teil Nachlass von Hugo Cauder. Ich habe eingangs schon erwähnt, mich hat fasziniert an Hugo Cauder seine Individualität und sozusagen jetzt sehr wenig von außen beeinflusste Art zu denken und zu agieren. Nichtsdestoweniger war er ein Mensch, der sehr, sehr, sehr vernetzt war und viele, viele Kontakte hatte zu den verschiedensten Persönlichkeiten des Wiener Kunst- und Kulturlebens. Und das ist hier eines meiner sehr, sehr lieben Dokumente und Fotografien von Hugo Cauder. Es gibt nicht viele Fotografien. Das stammt aus August 1922. Das war in Salzburg im Zuge der sogenannten internationalen Kammermusikaufführungen. Diese internationalen Kammermusikaufführungen sind deswegen wichtig, weil aus ihnen heraus die sogenannte internationale Gesellschaft für neue Musik erwachsen ist, die heute noch neue Musik, zeitgenössische Musik propagiert und dafür steht. Also diese Kammermusiktage 1922 waren sozusagen das Gründungsideal für diese Gesellschaft. Und da sieht man Hugo Cauder im Verband mit vielen Komponisten. Jetzt schaue ich gerade, wie das funktioniert. Muss man da draufdrucken? Auf den Laser, dass man zeigt? Wahrscheinlich, oder?
Da fragst du mich jetzt.
Wann muss man da drauf? So. Ja, das ist Hugo Cauder. Und jetzt sage ich Ihnen, wer da noch alle ist. Bekannte Persönlichkeiten.
Sieht man das nicht? Überdruckt es nicht. Ja.
Ah, okay. Na, dann mache ich es anders. Dann gehe ich von Hugo Cauder aus, wenn man so hinschaut, auf der rechten Seite. Neben Hugo Cauder ist Karl Horwitz, ein Vertreter der Schule um Arnold Schönberg. Daneben Anton von Webern, ein ganz, ganz wichtiger Vertreter der Schule von Arnold Schönberg. Daneben Egon Welles, ein Schüler der Schönberg-Schule, Musikexzellent in England. In der ersten Reihe davor dann Egon Lustgarten, ein Freund von Hugo Cauder, der mit ihm gemeinsam in der Bibliothek die alten Meister transkribiert hat und auch die Hochschule geschwänzt hat. Dann sieht man eine Dame, die hochinteressant ist, das ist Ethel Smyth, eine englische Komponistin. Und wenn man noch neben dieser Dame schaut, ist Paul Hindemith und dann noch auf der linken Seite Karl Weigel, auch ein Musikexzellent, und Karl Alwin. Also wirklich hochgradige Persönlichkeiten, die sich hier auf dem Foto vereinen. Einfach auch zu zeigen, wie wichtig Hugo Cauder für Wien war. Das ist jetzt eine Person, die ich in meiner Biografie zu Hugo Cauder sehr eingängig auch behandelt habe. Der Philosoph Rudolf Panwitz, mit dem Hugo Cauder einen intensiven Briefwechsel pflegt. Dieser Briefwechsel liegt im Literaturarchiv Marbach, das ich schon erwähnt habe. Rudolf Panwitz, ein Philosoph aus Deutschland, er hat sich selbst als Nachfolger Friedrich Nietzsches gesehen, hat immens viele Schriften verfasst, immer auch ein bisschen so mit einem Sendungsbewusstsein, aber immer durchaus dahingehend, dass er eine Verbesserung der Gemeinschaft wollte, dass er Visionen in Aussicht gestellt hat, die aus der Krisensituation herausführen und neue Gesellschaftsmodelle etablieren. Rudolf Panwitz veröffentlicht 1917 eine Schrift unter dem Titel »Die Krisis der europäischen Kultur«. Diesen Text bekommt Hugo Cauder in die Finger und ist gefangen davon und kontaktiert Rudolf Panwitz einfach so ins Blaue hinein. Das war 1919. Ab diesem Zeitpunkt haben beide intensiven Briefwechsel. Es gibt eine andere wichtige Figur, die auch auf diese Schrift von Rudolf Panwitz gestoßen ist. Das ist Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Panwitz hatten seitdem auch Kontakt. Und im Brief An Hugo von Hoffmannsthal schreibt der gute Rudolf Panwitz: Ich habe jetzt einen Komponisten kennengelernt in Österreich. Der ist ganz anders als das, was ich bis jetzt kannte. Der ist sehr schlicht in seinem Wesen. Er negiert die zeitgenössische Avantgarde-Musik. Er orientiert sich philosophisch am Orient. Und sein Name ist Hugo Kauder. Also sogar im Briefwechsel Panwitz und Hoffmannsthal kommt der Kauder vor. Rudolf Panwitz publiziert viele Schriften. Eine seiner Schriften trägt den Titel Kosmos Atheos. Auch wieder eine Vision, die die Philosophie in ihrer Geschichte erzählt, die auch auf fernöstliche Philosophien Bezug nimmt und die auch die Musik streift. Und im Streifen der Musik gibt Rudolf Panwitz Hugo Kauder einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert und sagt, er wird derjenige sein, der die neue Instrumentalmusik entwirft. Darauf reagiert Hugo Kauder. Er entwickelt eine Skalentheorie, die 1932 in der Wiener Universaledition erscheint. Und dieses Buch widmet er seinem Freund Rudolf Panwitz. Was diese Schrift oder diese Harmonielehre jetzt im Ansatz mit Panwitz verbindet, ist, dass das auch ein Werk ist, das rückwärts blickt, nämlich zur Theorie der Griechen, zur Musiktheorie der Griechen. Hugo Kauder entwirft hier eine Skalentheorie, die über Tetrakorde, das sind Viertonkonstellationen, eigene Skalen kreiert, in denen er dann komponiert. Er bezeichnet jetzt diese Skalen nicht so wie die griechischen Skalen, die wir kennen. Er gibt den Skalen andere Namen, aber das ist für ihn ein neues Tonsystem. Natürlich zurückgreifend auf bereits Tradiertes. Das ist völlig anders als die anderen Harmonielehren der Zeit. Das ist meilenweit weg von dem, was Arnold Schönberg viele Jahre zuvor gemacht hat oder was andere gemacht haben, die über Vierteltonsysteme komponieren. Das ist total in Tonalität verankert und hat sogenannte modale Strukturen durch die Bildung dieser Skalen über Tetrakorde. Das nur, um zu erklären, wie bedeutend Hugo Kauder letztlich ist. 1932 wird diese Harmonielehre herausgegeben. Wir bewegen uns in Richtung des Jahr 1933, Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Und zu jener Zeit wird es für Kauder ganz bedeutend, sich vermehrt jüdischer Philosophie zu widmen, sich vermehrt mit jüdischen Denkern auseinanderzusetzen. Das ist natürlich eine Frage von eigener Identität und eine Frage von bewusster Abgrenzung zu Dingen, die in Deutschland beginnen und dann bald nach Österreich auch überschwappen bzw. empfangen wurden. Martin Buber, eine sehr, sehr wichtige Person für Hugo Kauder, der bedeutende Religionsphilosoph. Und ich möchte einen Brief zitieren, den Hugo Kauder an seinen Freund Rudolf Panwitz im Jahr 1933 schrieb. Für deinen Hinweis auf Bubers Kampf um Israel bin ich dir sehr dankbar. Das ist wirklich sehr bedeutend und höchst notwendig. Bei aller Sichtung aufs unmittelbar Gegenwärtige und Praktische ist doch Bubers Begriff des Judentums etwas durchaus Künftiges und erst im kommenden Weltalter zu verwirklichen. Dazu muss das Judentum zunächst in seinen besten Einzelnen sich wandeln, aus einem Überrest der vorzeitlichen Welt zu einem Keim der kommenden europäischen Nietzsche-Welt. Kauder macht hier etwas sehr Interessantes. Er verbindet das Gedankengut und die Visionen von Martin Buber mit jenen von Friedrich Nietzsche. Was ihn an Martin Buber fasziniert, das ist der Gedanke, dass höchste Individualität und höchste Selbstverantwortung des Einzelnen im Sinne einer Gemeinschaft wirken kann. Martin Buber propagiert in seinem Zionismus weniger jetzt einen politischen oder nationalen oder kulturellen Zionismus, viel eher eine Erneuerung der Gesellschaft, die auf starker Individualität und starker Selbstverantwortung liegt, letztlich auch auf starker Freiheit. Und was Friedrich Nietzsche macht jetzt in seinen Visionen Europa betreffend, ist das in gewisser Hinsicht ähnlich, natürlich ohne Glaubensbindung, aber auch so gesehen, dass man unabhängig jetzt von Wertesystemen und von Reglementierungssystemen eine innere Freiheit erlangt, die auch übernational zu sehen ist und die den Menschen in eine neue Gesamtheit führen kann. Das ist sozusagen der neue Europabegriff, den hier Hugo Kauder auch zitiert. Warum habe ich Richard Kurtenhofe Kalergi als nächstes Bild hingegeben? Das ist auch eine Person, die Hugo Kauder persönlich gekannt hat und die mit Europa zu tun hat und letztlich auch mit dem Titel der heutigen Veranstaltung. Richard Kurtenhofe Kalergi hat 1923 die Schrift Pan-Europa herausgegeben. Pan-Europa ist im Prinzip ein Vordenken der Europäischen Union. Richard Kurtenhofe Kalergi wollte ein Europa, das fern der Nationalitätenkonflikte steht, wollte ein Europa, das in Freiheit, in Frieden und in Wohlstand und in Kultur lebt und wollte eine neue Moral auch verankert haben. Hugo Kauder war begeistert von den Thesen von Kurtenhofe Kalergi. Er schreibt sogar einen Brief an Panwitz, dass er ihn vor seiner Flucht aus Österreich noch getroffen hat. Deswegen habe ich ihn hierher gegeben. Flucht aus Österreich, wir bewegen uns in Richtung 1938. Ich habe ein Kapitel in meinem Buch genannt, Pause zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das ist jenes Kapitel, das das Zwischenexil von Hugo Kauder behandelt. Hugo Kauder flüchtete von Wien in die Niederlande, von den Niederlanden nach London und von London in die Vereinigten Staaten. Sein Sohn und seine Mutter reisten vor ihm nach London. Das heißt, die Familie war zerrissen. Hugo Kauder konnte nicht nach London reisen, das funktionierte nicht. Er wich sozusagen über die Niederlande aus und konnte dann später wieder mit seiner Familie in London vereint sein. Was ganz, ganz signifikant ist für Hugo Kauder, er hat im Briefwechsel an Rudolf Panwitz genau beschrieben, wie um den sogenannten Anschluss in Wien die Hysterie der Massen war. Und er war dabei immer sehr, sehr ruhig und hat immer auf eine friedliche Lösung noch gehofft. Er ist davon ausgegangen, dass das Gute im Menschen siegen wird und hat bis aufs Letzte gewartet, aus Österreich zu flüchten. Letztlich waren dann die Ausschreitungen vom 9. auf den 10. November 1938, die Reichspogromnacht, der letzte Stoß ihn aus Österreich sozusagen wegzubringen. Das war dann wirklich unter Lebensgefahr. Im März 1938, nach dem sogenannten Anschluss, schrieb Hugo Kauder an den Freund Rudolf Panwitz: Wir hier können einstweilen nur die weiteren Entwicklungen abwarten, die erreichbaren Auswertungen, Anknüpfungen anbahnen, in allem Übrigen nach Kräften die Haltung bewahren und wo es möglich ist, bei den anderen darauf hinwirken. Da ja die einzig mögliche Gegenwirkung in der geistigen und menschlichen Haltung des Einzelnen liegt. Also da ist eigentlich auch schon sehr viel von Martin Buber drinnen. Nichtsdestoweniger, die Familie muss natürlich flüchten und ein Dokument dieser Flucht, ein sehr signifikantes Dokument meiner Einschätzung nach, ist der sogenannte Auswanderungsfragebogen Hugo Kauders, das er im 14. Juni 1938 datiert hat. Man muss zu diesem Dokument und zur israelitischen Kultusgemeinde, das ist ein Archivstück der israelitischen Kultusgemeinde IKG Wien, Folgendes sagen. Nach dem sogenannten Anschluss wurde die israelitische Kultusgemeinde in Wien gewaltvoll von den Nationalsozialisten geschlossen. Bis im Mai 1938, da durfte die IKG wieder geöffnet werden, aber unter der Auflage, dass die sogenannte Auswanderungsabteilung nun installiert war. Diese Auswanderungsabteilung sollte fungieren, die unter Anführungszeichen Auswanderung oder Emigration bürokratisch zu regeln. Ich setze es unter Anführungszeichen, weil das natürlich das nicht eine nett gesehene Emigration war, sondern Flucht von den Leuten. Man musste dort angeben, persönliche Daten, Daten der Familienmitglieder, etwaiges Vermögen, wenn man etwas hatte, Anstellungen, die man in Österreich hatte, wie könnte der Fluchtweg überhaupt sein, wer würde im Fluchtland das Geld sichern. Also man musste dort wirklich sozusagen plakativ das hergeben, was die eigenen Lebensdaten sind und was die eigenen Pläne waren. Und das Infame dieser Behörde war, dass diese Angaben dann in späterer Folge von den Nazis genützt wurden, um die Leute zu enteignen und um die Menschen zu deportieren. Diese Dokumente waren oft die letzten Dokumente vor der Flucht beziehungsweise vor der Deportation und Ermordung. Und daher ist es mir sehr wichtig, das so auch als Schriftstück zu zeigen. Wie gesagt, im Archivbestand der IKG in Wien. Hugo Kauder flüchtet in die Niederlande im Dezember 1938 und immer noch ist der Briefwechsel zu Rudolf Panwitz aufrecht. Und ich habe hier zwei Briefe ganz bewusst nebeneinander gelegt. Ein Brief ist vom 4. Juni 1938, wo Hugo Kauder sogar auch schreibt, dass ihm Martin Buber behilflich sein wird, in Israel eine Stelle zu kriegen. Und Martin Buber sogar mitgeholfen hat, dass Hugo Kauder nach Israel gelangen könnte. Das gestaltet sich schwierig und lässt sich auch nicht durchbringen, aber wird in diesem Brief berichtet. Und der andere Brief vom 29. Januar 1940 in Lateinschrift. Deswegen in Lateinschrift, weil die Nazi-Behörden Hugo Kauder angeschafft haben, er darf nicht mehr in Kohärenzschrift schreiben. Man kann sonst den Inhalt der Briefe nicht lesen. Er muss so schreiben, dass das von der Zensur nachverfolgbar ist und dass man alles lesen kann. Daher diese beiden Dokumente nebeneinander. Zwischenexil in den Niederlanden, eine glückliche Fügung für Hugo Kauder. Aus zweierlei Hinsicht. Erstens konnte er gerade zu dem Zeitpunkt in die Niederlande einreisen, wo die Grenzen geöffnet waren. Die Niederlande hatten an und für sich eine restriktive Einwanderungspolitik und sie wollten zwischen 1938 und 1940 keine Leute ins Land lassen. Der sogenannte Anschluss und auch dann der Kriegsausbruch aber änderte diese Strategie und man ließ Leute herein, weil sie einfach in Not waren und weil sie Asylsuchende waren, die wirklich unter Lebensgefahr ihr Heimatland haben verlassen müssen. In dieser Zeit kam Hugo Kauder in die Niederlande und er konnte auch rechtzeitig wieder aus den Niederlanden weiterreisen, sage ich deswegen rechtzeitig, weil sich dann immer mehr etablierte in den Niederlanden, dass sogenannte Judenauffanglager eingerichtet wurden, wo man die Juden separiert hat und wo die einfach auch unter Lebensgefahr dann gelebt haben. Eine glückliche Fügung auch dahingehend, ich habe hier das Foto abgebildet von Albert Verwey und Kitty van Vloten, die spätere Kitty Verwey. Albert Verwey war ein angesehener Dichter in den Niederlanden, nachdem Hugo Kauder viele Lieder komponiert hat, schon in der Wiener Zeit. Und es gab einen Briefwechsel zwischen Kauder und Albert Verwey. Und die Familie Verwey schickte an Hugo Kauder eine Einladung zur Arbeit an gemeinsamen Texten, an niederländischen Texten und an Übersetzungsarbeit. Und so konnten sie ihn aus Österreich holen und in die Niederlande unterbringen. Und er hat auch im Hause Verwey gelebt. Albert Verwey war zu der Zeit dann tot. Und Hugo Kauder lebte im Hause von der Witwe Kitty Verwey und ihrer Tochter. Eine sehr glückliche Zeit für Kauder. Er wollte eigentlich in den Niederlanden bleiben, aber es ging dann auch nicht. Die hätten ihn dann sowieso außer Landes auch geschafft. Aber eben eine wohltuende Pause zwischen Vergangenheit und Zukunft. Hier nochmals der Brief in Lateinschrift. Und da lese ich nur den Inhalt und ich glaube, dann ist es klar, warum er mir wichtig ist. Es ist der letzte Brief auf europäischem Boden, aus London dann verfasst. Hugo Kauder konnte dann, wie gesagt, seine Frau und den Sohn in London wieder treffen, war dort kurze Zeit vor dem Sprung in die Vereinigten Staaten. Am 29. Januar 1940 schrieb er an Rudolf Panwitz: Lieber hochverehrter Freund, in etwa einer Woche reise ich ab und dürfte, wenn keine Verzögerung eintritt, um den 18.02. ankommen. Das Beste, was mir drüben gelingen kann, wäre, Boden zu finden für eine Wirkung in ein zukünftiges Europa, an das ich glaube und in das Zurückkehren ich hoffe und wünsche. Damit zusammen geht der Wunsch und die Hoffnung, dass wir einander wiedersehen. Meine Adresse nur vorläufig, doch werden mich dorthin auch alle adressierten Briefe erreichen. 160 Claremont Avenue, New York City. Die innigsten Wünsche und Grüße euch beiden aufs Herzlichste, dein Hugo Kauder. der letzte Brief aus Europa. Es ist erstaunlich, wie gut Hugo Cauder, und das spricht auch für seine Klarheit, für seine Stetigkeit, für seine Geduld, für sein Innehalten, für sein weises Agieren, wie gut und sicher er sich letztlich in den Vereinigten Staaten erhalten konnte. Er hat nicht mehr als Instrumentalist gewirkt, dazu war er zu alt und hätte ja keine Chance gehabt bei der Konkurrenz in den Staaten, aber er hat komponiert. Er hat komponiert für Kollegen, für Instrumentalisten aus verschiedenen Orchestern und Formationen, die dann seine Werke auch gespielt haben. Er hat unterrichtet am sogenannten Music House. Das war eine Musikschule, die auch von einem Musikexilanten gegründet wurde. Das war eigentlich seine erste fixe Anstellung als Lehrer. In Wien hat er nicht in einer Schule unterrichtet oder keiner Universität, er war Privatlehrer in Wien. Also in den Vereinigten Staaten hat er erstmal seine fixe Anstellung als Lehrer. Er hat weiterhin geschrieben, für österreichische Exilblätter hat er Konzerte in den Vereinigten Staaten rezensiert und Konzertberichte geschrieben. Und war in stetigem Austausch auch mit den dortigen Menschen des Kunst- und Kulturbetriebes. Und ein wichtiger Schüler von ihm, den er in Wien unterrichtet hat, Sigmund Levary oder Sigmund Löwenherz, wie er vorher geheißen hat, der hat an der Universität in Chicago unterrichtet und der hat sich ganz, ganz innig darum bemüht, dass sein Lehrer Hugo Cauder in den Staaten auch in die Strukturen gut hineinfinden kann. Hier ein Programm, An Afternoon of Music, in Boston, wo das Berkshire Woodwind Ensemble Stücke von Hugo Cauder spielt. Und ein gezeichnetes Porträt in Wasserfarben gezeichnet. Das Bild hat mir die Hugo Cauder Society zur Verfügung gestellt. Die Hugo Cauder Society setzt sich zusammen aus zwei Enkeltöchtern von Hugo Cauder und einem ehemaligen Schüler. Und sie bemühen sich in New Haven, das Werk von Hugo Cauder in die Welt hinauszutragen. Die Hugo Cauder Society hat auch dieses Buch mitfinanziert. Also ein großes Dank auch dorthin. Hier Hugo Cauder mit seinem Sohn Otto. Um 1955. Otto Cauder ist 2006 verstorben, war Chemiker in den Vereinigten Staaten. Auch ein Foto, das ich sehr gern mag. Wie überhaupt die Persönlichkeit Hugo Cauders für mich so, wenn man Briefe studiert und Briefe liest von Leuten, kriegt man natürlich die Person sehr mit. Und Hugo Cauder ist unglaublich bescheiden, sehr genau, sehr schlicht, sehr ehrlich, sehr fokussiert auf bestimmte Dinge. Und sehr mutig auch, weil er Gedankenstränge zusammengeführt hat, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben. Das gefällt mir sehr. Und hier zum Abschluss Hugo Cauders Bestrebungen, wieder im Wiener Musikleben Fuß zu fassen. Nach dem Krieg hat Hugo Cauder, das traue ich mir zu sagen, nicht wirklich an Remigration gedacht. Dazu war sein Leben in den Vereinigten Staaten zu verbunden schon und er hat auch nicht mehr das Alter dazu gehabt, sich da flexibel zu ändern. Sein Sohn war in den Vereinigten Staaten tätig als Chemiker. Hugo Cauders Frau war 1949 an einer Krebserkrankung verstorben. Aber ich glaube, er hat nicht wirklich gedacht, jetzt als Person zu remigrieren. Aber er wollte inständig, dass sein Werk nach Wien zurückkehrt. Dabei hat ihm geholfen Viktor Beermeiser, ein Repräsentant der ehemaligen Arbeitermusikbewegung in Wien, der mit Hugo Cauder in Briefkontakt stand. Den Brief, den Sie sehen, der ist Bestand der Wien-Bibliothek, der Handschriftensammlung und ich habe diesen Briefwechsel auch intensiv durchgegangen und habe dadurch mitbekommen, wie schwierig es war, Hugo Cauders Werk an Wien wieder anzubinden. Es ist letztlich nicht gelungen, es ist gescheitert. Und wie ich gesagt habe, Hugo Cauder ist ein sehr schlichter und sehr nobler Mensch. In diesem Briefwechsel kommen Wörter vor wie diese schäbigen Amtstrottel in Wien, dieses Pack, dieses Gesindel, dieses schleimige Getue. Und wenn ein Mensch wie Hugo Cauder so etwas schreibt, dann heißt das sehr, sehr viel. Österreich und die österreichischen Behörden hatten kein Interesse an Remigration ohnehin nicht und auch das Werk der vertriebenen Künstler wieder in den Literaturkanon zu integrieren. Über diese Hürden stolperten Viktor Bärmeiser und stolperte Hugo Kauder. Und ich möchte hier abschließend auch noch das vorlesen, was Hugo Kauder hier selbst geschrieben hat und möchte, es war mir wichtig, das letzte Kapitel in meinem Buch, ich habe es genannt, den Weg hinüber zu finden, weil das ein Briefzitat ist, auch von Hugo Kauder. Und ich habe allgemein beschrieben, wie die Situation war für Remigranten, dass Österreich im Großen gesehen kein Interesse an diesen Menschen hatte. Es war mir wichtig, das zu beschreiben. Und Hugo Kauder schreibt selber an seinen Freund Viktor Bärmeiser 1958. Als ich 1938 Wien verließ, war ich dort unbekannt als der, der ich wirklich bin. Und seither bin ich auch als der, den man damals zu kennen meinte, vergessen worden. Schließen wir nicht die Augen vor diesem Tatbestand. Stellen wir uns vielmehr ganz darauf ein, im Interesse der guten Sache. Also er hat sich letztlich dann damit abgefunden, dass sein Werk nicht aufgeführt wird in Wien. Er hat auch Wien nicht wieder besucht. Er wollte eigentlich immer wieder Freunde treffen. Er ist nicht mehr nach Wien gereist. Und die Wörter, die ich eben vorhin zitiert habe, dass er schreibt von diesem Pack, von diesem Gesindel, von diesem Beamtentum, das ist einfach schon auch Ausdruck dann seiner Enttäuschung, die er aber dann auch in den Briefen in eine positive Sphäre kippen konnte und dann sich dahingegen engagiert hat mit der Situation, dass er das, was er nicht ändern konnte, hat lassen und dort, wo er tatkräftig hat wirken können, das hat er angegriffen und das gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein sehr sympathisches Bild auch. Hugo Kauder hatte eine kleine Hütte in Mahwah in New Jersey, wo er gern als Gärtner gearbeitet hat. Hugo Kauder reiste in den 60er, 70er Jahren wohl nach Europa, nicht nach Österreich, aber nach Europa. Auch immer wieder in die Niederlande, besuchte dort seine Freunde, die er durch das Zwischenexil kennengelernt hatte. Und am 22. Juli 1972 war er im Schlaf verstorben. Er hatte Übelkeit, der Arzt konstatierte Magenverstimmung. Man glaubte jetzt an nichts Ernstes und er ist ganz friedlich eingeschlafen. Und wenn man so das Leben kennt und auch die Person, ist das für mein Empfinden ein Tod, der zu diesem wunderbaren Menschen passt, dass er friedlich einschläft. Seine Asche wurde in die Vereinigten Staaten gebracht und an diesem Platz in Mahwah in New Jersey bei seiner Hütte, ich weiß jetzt nicht, ob verstreut oder hingestellt, auf jeden Fall seine Asche kam dorthin. Und ich freue mich sehr, dass die Hugo Kauder Society mich unterstützt hat, im Fertigstellen dieses Buches, immer wieder natürlich mit Informationen, dass sie auch das Buch finanziert hat und möchte mich auch bei Exilate noch einmal bedanken und möchte mich beim Köppler-Salon bedanken für die Gelegenheit, über den mir so wichtigen, besonderen Menschen Hugo Kauder zu erzählen und ihn hier in Österreich präsent zu haben. Ich glaube, er hätte eine große Freude damit. Danke. Ja.
Wenn du erzählst, dass sozusagen der Wunsch, zumindest sein Werk wieder hier in seiner Heimat anzubinden, ist es doch sehr berührend und bewegend, dass es durch dich ein Stück geschieht, im Jahre 2018, durch das Erscheinen dieser Biografie, dass man diesen Mann auch wieder mehr im Bewusstsein hat, dass vielleicht das eine oder andere Mal auch Musik von ihm erklingt. Es ist ja doch ergreifend, berührend, auch erschütternd, sozusagen mit dir an der Hand so einer Biografie, in so eine Biografie einzutauchen. Du hast zu Beginn auch, es ist natürlich eine Forschungsarbeit, aber ich fand das besonders schön, das Hineinleben, das Wort sozusagen Hineinleben verwendet. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, aber man lebt sozusagen als Forscherin auch hinein. Und da du hast auch sozusagen die Briefe aufgespürt. Das ist ja auch interessant, wie man zu all den Quellen kommt. Wir kommen jetzt von Marbach, von Jerusalem. Eine persönliche Frage, wie geht es einem dann sozusagen so auch in Briefen, wo oft auch wahrscheinlich Abgründe, sehr persönliche Dinge verhandelt werden, da einzutauchen, auch manches Drama mitzubekommen, manche Verzweiflung, als Forscherin, abgesehen aller wissenschaftlichen, und ich vermute ja sozusagen, es ist ja ein Brennen, ich vermute nicht, das ist ganz sicher sozusagen eine Leidenschaft, auch eine gewisse Verantwortung oder Pflicht, die du auch in dir spürst, diesen Menschen auch wieder, die zu Gehör zu bringen, deren Lebensläufe nachlesen zu können. Wie geht's dir da persönlich?
Es ist grundsätzlich, wenn man Briefe von Menschen liest, die diese Briefe nicht verfasst haben, im Gedanken, dass die einmal veröffentlicht werden, ist eine heikle Sache. Erstens fragt man sich, ob man überhaupt berechtigt ist, dieses Material zu lesen. Berechtigt jetzt einfach so von einer menschlichen Sicht heraus. Aber gut, ich habe ja die Intention, eine Biografie zu verfassen und ich möchte möglichst viel von diesen Menschen wissen und spüren, dass ich das auch gut und redlich schreiben kann. Hugo Cauda ist ein sehr ehrlicher Briefschreiber. Das heißt, da fühlt man die tiefsten und innersten Regungen von ihm. Das berührt natürlich, das erschüttert natürlich auch, das macht auch demütig. Macht demütig, wenn man das jetzt aus einer Position heraus macht, wo es einem gut geht, wo man keine großen Sorgen hat, wo man nicht die Ängste und Nöte jener Menschen hat. Und man fragt sich natürlich schon, wie weit soll man das jetzt veröffentlichen? Ist das im Sinne eines Hugo Cauda? Oder ist das jetzt, weil das sozusagen mir entgegenkommt als Wissenschaftlerin, wenn ich so tolle Briefe da veröffentliche? Also ich bin da schon immer sehr genau, wege das immer sehr, sehr gut, versuche ich jetzt einmal zu formulieren, ich hoffe es stimmt so, wege das auch immer sehr, sehr gut ab und habe einfach höchsten Respekt davor. Und ich glaube aber schon, dass vor allem so persönliche Aussagen sehr kräftig sind in ihrer Wirkung. Und es ist mir lieber, ich lasse persönliche Aussagen sprechen, als ich interpretiere. Das Interpretieren ist immer gefährlich. Da kann man schon auf der richtigen Spur sein, aber man kann sich auch kräftig irren. Mhm. Und Respekt und ganz, ganz große Achtung liegt da schon drinnen.
Mhm. Das ist ja auch wichtig, in welchem Kontext du sozusagen diesen Originalton erklingen lässt im Buch. Ne? Das sind ja viele Entscheidungen. Mhm. Was hat er denn für ein Werk hinterlassen? Wir haben von 19, das interessiert mich noch, bevor...
Ein sehr großes Werk, ein sehr, 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 sehr großes Werk. 300 Werke. Ein wichtiger Part nehmen hier die Kompositionen für Streichinstrumente ein. Wie gesagt, diese 19 Streichquartette, das ist schon sehr signifikant. Ein frühes Streichsextett, Kompositionen für zwei Violinen. Hugo Cauda hat auch pädagogisch intendierte Musik komponiert, wo er Kanontechniken auch verbindet mit kleinen Geigenstücken, wo er sozusagen das Geigenspiel vermitteln will, aber auch wie man sozusagen gut Kanontechniken komponieren kann. Dann gibt es eine Menge von Liedern, die hochinteressant sind, die ich auch eingesehen habe an der Wien-Bibliothek in der Handschriftensammlung zum Teil, das mich unglaublich reizen würde, dass man das einfach auch einspielt und beschreibt und das Werk auch hinausträgt. Nach interessanten Dichtern, viel nach Rudolf Panwitz, Albert Verwey, der Name ist schon gefallen, sonst jetzt auch die von der klassischen Liedkomponistenschiene gepflegten Dichter wie Eichendorff, Goethe, also da findet man ganz Traditionelles, auch Karl Kraus ist auch interessant, gibt es auch Lieder, also viele, viele Lieder. Es gibt Symphonien von Hugo Cauda, es gibt Kammermusikwerke, die verschiedenste Instrumente mit dem Klavier koppeln, Blasinstrumente und Klavier, Streichinstrumente und Klavier. Es gibt Weltanschauungsmusiken von Hugo Cauda, wo er Texte von Rudolf Panwitz hoch angelegt vertont. Und es gibt die Oper Merlin, Das ist eine ganz, ganz eigene Sache. Das ist eine große Zusammenarbeit auch mit Rudolf Panwitz. Und er schreibt da eine von der zeitlichen Dimension her opulente Oper, aber er verwendet kein großes Orchester und kein großes Instrumentarium, sondern ganz klein besetzt. Das spießt sich ein bisschen mit dem, was wir von Oper verstehen. Aber wenn man sich in das hineinlässt, kann man auch da viel Interessantes und Signifikantes für die Zusammenarbeit Kauder und Panwitz herausziehen. Mhm. Also das Werk ist sehr, 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 sehr umfangreich.
Mhm. Wie steht es um die Rezeption in den Vereinigten Staaten? Gibt es da sozusagen, wird er gespielt dort?
In den Vereinigten Staaten besser als hier bei uns. Ja. Die Hugo Cauda Society veranstaltet seit einigen Jahren eine Hugo Cauda Competition, wo immer verschiedene Instrumente bespielt werden. Horn, Holzbläser, Gesang. Und durch diesen Wettbewerb ist Hugo Caudas Werk in den Vereinigten Staaten präsenter als bei uns. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Das kann ja sein.
Es ist ein Beitrag hier und ja. Wir werden dranbleiben.
Ja. Ja. Ja.
Ihre Fragen, Beiträge?
Hat er denn seine Skalentechnik beibehalten? Doch alles 300 Werke?
Er hat anfangs nicht nach diesen Skalen komponiert, aber mit der Festsetzung der Skalen war schon der Wunsch, sein Werk dahingehend zu verankern. Ja. Ob jetzt alle Werke strikt nach der Skalentheorie sind, das traue ich mir nicht zu sagen, aber ein Großteil und die wichtigen Sachen, ja. Wenn keine Fragen sind, dann werden wir einfach plaudern. Da.
Ich habe zwei Fragen.
Ja.
Dieses biografische Detail, dass sein Musiklehrer mehr oder weniger, wie er erkannt hat, dass er eine große Begabung hat, dass er dann aus dem Unterricht entlassen hat, ist eigentlich irgendwie widersprüchlich, oder? Finde ich eine eigenartige Entscheidung. Das ist die erste Frage. Und die zweite, ich glaube ja bei deiner Buchpräsentation aus Wien, Cauda gehört zu haben. Ist das so? Wird er in Österreich aufgeführt?
Er ist bis jetzt in Österreich nicht aufgeführt worden.
Woher ist diese Aufnahme gekommen? War das amerikanisch?
Die jetzt da ist? Die man in Wien gehört hat. In Wien, das war eine Live-Aufführung. Das war ein Streichquartett, Selina-Quartett. Ja, das war live. Das war live. Das war live. Und die Frage war, warum der Lehrer den Hugo Cauda nicht mehr unterrichtet hat. Weil er zu ihm gesagt hat, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich bin nicht gut genug für dich als Lehrer. Du kannst schon mehr als ich.
Respekt für den Lehrer.
Ja. Kluger Lehrer.
Da sieht man oft ganz andere Techniken, die dann in Kraft treten.
Ja. Ich glaube, dass das unglaublich prägend war für den jungen Musiker. Der war auf sich allein gestellt. Das schreibt er auch in den Briefen immer. Ab diesem Zeitpunkt war ich auf mich allein gestellt.
Und das sozusagen auf sich allein gestellt zu sein, man wiederholt sich ja mit der Flucht wieder. Ich bin ja immer so auch unglaublich beeindruckt, wenn man dann nachrechnet, wenn du sagst, er ergreift dann das Lehrerdasein, da war er fast 60 Jahre alt, wenn ich richtig rechne, auch aus einer Notwendigkeit heraus, in einer fremden Sprache, ich weiß nicht, ob der Englisch konnte oder ob er es sozusagen dort erst gelernt hat, sich da zurechtzufinden, sozusagen das ich mache sozusagen dieses Gedankenspiel auch sehr oft in meinem Kopf, wie wäre es denn sozusagen. Und wir leben ja, das habe ich ja zu Beginn schon gesagt, wieder in Zeiten von großen Fluchtbewegungen, sich hineinzuspüren, woanders zu beginnen, eben anderes Land, andere Sitten, andere Sprache und mit fast 60 eine neue Facette des Daseins zu beginnen.
Ja, das bewundere ich auch sehr und ich bin nie irgendwie auf Aggression oder Verbitterung gestoßen, sondern er hat immer versucht, was kann er machen. Er hat auch Chöre nach englischen Dichtern vertont. Das heißt, es ist so weit gegangen, dass er einfach, das machen wenig Komponisten, die Lieder komponieren oder an der Sprache komponieren, dass sie die Exilsprache adaptieren. Der Cauda hat das gemacht. Also er hat immer geschaut, was sind die Gegebenheiten, was kann ich nach meinem Ermessen nach bewirken, was kann ich tun. Und ist, glaube ich, dadurch auch jetzt nicht wie so signifikant ist auch für viele Exilbiografien, dass es da einfach Phasen der Depression gibt. Mhm. Völlig klar. Aber Kauder hat das immer abfangen können. Mhm. Durch ein Versuchen, das, was er ändern kann oder was er in die Hand nehmen kann, in die Hand zu nehmen und daran zu bleiben.
Also eben auch durch der Philosophie ein hoher Grad an Bewusstsein, an Selbstverantwortlichkeit, sein Schicksal zu gestalten, sein Leben zu gestalten,
ja.
den Bedingungen gemäß.
Ja. Mhm. Ja. Darum erschien es mir dann auch so treffend, dass plötzlich diese Diktion auftritt in den Briefen an Viktor Beermeiser, wo er einfach wirklich angefressen war, wenn ich so sage. Wirklich angefressen. Aber es hat sich dann auch verflüchtigt und er hat das, ich kann es nicht ändern. Ich muss es akzeptieren. Keine Fragen?
Er hatte Kontakt mit Kutenhofer Kaljagi, also er hatte Kontakt. Mhm. War da auch Thema die Pan-Europa-Bewegung, war die Thema zwischen den beiden?
Das war genau das Thema. Das war genau das Thema.
Man hört also sozusagen allein aus dem titelgebenden Zitat, dass auch diesem Salon offensichtlich ein glühender Europäer. Ne?
Ja. Und das deckt sich dann auch mit den Schriften und Intentionen von Rudolf Panwitz. Also das ist irgendwie auch so eine Verbindung und ich nehme mal an, dass der Kontakt zu Richard Kutenhove-Kaljagi auch über die Schriften von Panwitz genährt wurde, auch über diese Schiene genährt wurde.
Ein Aspekt, der mich auch sehr interessiert, ist dieser Musikschriftsteller, dieser Musikphilosoph, diese Zeitschrift, die da sozusagen Anbruch, diese Reflexionsebene, die da auch erschienen ist, die mir ja heute sozusagen nicht so präsent ist, dass es sozusagen eine musikphilosophische dort und da, aber Reflexion oder Auseinandersetzung mit gegenwärtigen zeitgenössischen Werk gäbe. Natürlich gibt's das, aber das dürfte ja sozusagen mehr oder weniger institutionalisiert gewesen sein. Kannst du da sozusagen noch ein bisschen eintauchen? Was war diese Musikphilosophie? Was ist da passiert?
Also grundsätzlich war es in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg en vogue in vielerlei intellektuellen Schichten, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht diesseitig sind, sondern die jenseits bezogen sind. Mit Philosophien, die ein bisschen einen esoteren Touch hatten. Und da gab es eine ganz, ganz große Bandbreite. Das eine Ende war wirklich, wo man sozusagen von Spuk und Geisterei reden konnte. Aber der Anfang, das waren durchaus ernst gemeinte Entwürfe, wo auch Persönlichkeiten wie Arnold Schönberg dran waren, zu versuchen, wie kann man Musikphilosophie in einem größeren Kontext sehen. Wie kann man Musikphilosophien mit Kosmologie in Verbindung bringen. Von der Malerei ist etwa auch Kandinsky über das Geistige in der Kunst. Das ist so eine Schrift, die auch auf das hinweist, dass man sozusagen über ein Größeres hinaus ein Kunstwerk definieren möchte. Und das war nach dem Krieg eine Strategie von vielen Menschen und vielen Kunstschaffenden. Und zu dieser Zeit gab es in den sogenannten Musikblättern des Anbruch viele solcher Texte. Und was jetzt den Hugo Kauder betrifft, Hugo Kauder ging davon aus, er will eine Musik, die jetzt nicht programmatisch an Ideen gebunden ist, sondern eine Musik, die losgelöst von Bildhaftigkeit oder von Inhalten allein einer höheren Instanz dienlich ist. Auch jetzt so eine, Hugo Kauder sagte immer, er wollte die Verbindung zum verloren gegangenen Kosmos wieder aufbauen. Er wollte etwas Universelles schaffen. Und er hat sich in dieser Hinsicht auch sehr, sehr intensiv mit Friedrich Schelling beschäftigt, der transzendental Naturphilosophien an den Tag legte und der auch Kunstwerke dahingehend rechtfertigte, dass sozusagen das, was der Künstler schafft und das, was im Kunstwerk sichtbar ist, ist letztlich ein Wille einer All-Universität, so ungefähr. Und Kauder hat versucht, diese Naturtranszendentalphilosophien mit seinen Anschauungen zu verbinden. Also es ging darum, eine größere Sicht auf die Dinge zu schaffen, auch rückblickend, was die Geschichte betrifft, so eine allumfassende Einheit zu stiften. Und er wollte Musik, die einer höheren Instanz dienlich ist.
Da steckt ja, da könnte ja sozusagen eine Spur auch an Mission drinstecken. Sozusagen hat es diese Dimension, dass die Musik dann sozusagen auch Werkzeug ist zur Erbauung, sozusagen zur Erinnerung, zur Erbauung, mir fällt das Wort auch, zu beschwören, zu ermuntern. Gibt es die Dimension im Werk auch?
Naja, es ist ja natürlich so, dass er ja nicht dann immer bei jeder Musik bei diesem Gedanken geblieben ist. Aber ich glaube, er war gerade nach dem Krieg von diesem Impuls ganz, ganz gefesselt. Ich habe das auch beschrieben. Nach dem Ersten Weltkrieg haben vor allem viele jüdische Personen verstärkt auf ihre jüdische Identität zurückgegriffen, als Künstler in ihrem Werk. Das hat Hugo Kauder nicht gemacht. Er hat eher auf seine philosophischen inneren Impulse gegriffen. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Ausgleichen des Vakuums, das die anderen jüdischen Leute gemacht haben, die auch sozusagen vor dem Nichts dagestanden sind. Vor dem inneren Nichts dagestanden. Das heißt, viele Musik von Hugo Kauder ist natürlich mit Inhaltlichkeit und mit einer Zielhaftigkeit da. Aber damals war er so entbrannt von dem Gedanken, so etwas zu suchen. Und wie gesagt, Friedrich Schelling ist sehr bedeutend, den zitiert er auch immer wieder. Es ist auch ganz interessant, dass Zeitgenossen von Hugo Kauder ihn immer auch mit Josef Matthias Hauer verglichen haben. Der ja auch eine ganz, ganz eigene Systematik hatte und der auch ein bisschen so esoterische Anwandlungen hatte. Hugo Kauder war aber nie jetzt in dem Feld, wo es um Geister und um Spuk geht. Das gibt's auch. Ich habe da Sachen gelesen, die wirklich haarsträubend sind. Das war immer seriös. Aber er hatte nie ein Sendungsbewusstsein. Also er hatte nie jetzt so dieses exklusive Denken und elitäre Denken. Nein, nein. Was durchaus in dieser Art von Philosophien aber vorkommt.
Das heißt, er versteht die Philosophie, wenn ich das so auch, wie andere sozusagen die Religion verstanden haben, gerade, dass sich das wieder ausprägt, auch im Exil. Dass ja viele jüdische Immigranten sich dann erstmalig eigentlich ihren jüdischen Wurzeln bewusst werden und Gebräuche zu leben beginnen im Exil, die sie vorher im Leben gar nicht verankert hatten oder irgendwie schon verankert, aber nicht gelebt haben.
Ja, ne? Das stimmt. Ja. Ich meine, bei Kauder ist auch so interessant, er hat sich auch mit christlichen Schriften auseinandergesetzt. Er hat das I Ching gekannt. Er hat sich mit Buddhismus beschäftigt. Er kannte die jüdischen alten Schriften. Das heißt, er war von so vielen Dingen fasziniert. Und ich glaube, das war ihm auch jetzt nicht wichtig, das in Kategorien zu sehen, sondern einfach die Materie war interessant für ihn. Und das ist signifikant für das, wie er agiert, dass das einfach so ein Zusammenschluss von so vielen Dingen sind, hinweg über Konfessionen, hinweg über Schulen, das war nicht bedeutend.
Ich mache wieder mal einen Blick in die Runde.
Wir könnten Musik von Hugo Kauder spielen aus der CD. Genau. Ja? Jetzt haben wir so viel gesprochen, weil dann würde ich gern aus dem vierten Streichquartett aus 1927 den letzten Satz. Das ist der letzte Track, genau. Zwei Briefe rausgesucht. 1957 Hugo Kauder an Viktor Beermeiser, an seinen Freund in Wien. Freilich wäre es schöner, sich einmal zu sehen und ausführlich zu sprechen. Aber so gern ich diese wenigen mir treu gebliebenen Menschen in Wien noch einmal sehen würde, könnte ich es doch nicht über mich bringen, mit den dortigen kleinlichen und nichtswürdigen Verhältnissen in Beziehung zu kommen. Wenn ich etwa bei den unter Anführungszeichen maßgebenden Stellen mich und mein Werk in Erinnerung bringen wollte, was müsste ich an Ekel und Ärger hinunterschlucken? Gewiss müsste man etwas Ernstliches für mein Werk geschehen, aber zuvor müsste jemand da sein, der zu dem guten Willen und der guten Gesinnung auch noch die Macht hätte, etwas wirklich Angemessenes und Wirksames durchzusetzen. Das war 57. Und dann schreibt er 1963, also das ist, jahrelang ist das gegangen, dieser Briefwechsel. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Es dreht sich ständig im Kreis. 1963. Dazu kommen meine alten grundsätzlichen Bedenken. Soll man von diesem Pack neidischer Dorftrottel etwas erbitten, wovon hunderte Mal mehr ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit wäre? Jedenfalls erscheint es mir ehrenvoller, für das Gesindel gar nicht zu existieren, als mir von ihnen einen schmalen Brocken Anerkennung bewilligen zu lassen. Die einzig mögliche Form, an die Leute heranzugehen, wäre die Reklamation einer groben Versäumnis. Und ich überlasse es Ihnen und Ihrer Kenntnis der Verhältnisse die Entscheidung, ob Sie das riskieren können, ohne sich unnötigem Ärger und mich irgendeiner Ungebühr auszusetzen. Doch genug davon.
Reklamation eines groben Versäumnisses.
Ja. Aus Österreich vertrieben. Und die Stellen waren von anderen Leuten einfach dann besetzt. Ja. Und man tat sehr, sehr viel, um die Remigranten nicht wieder zurückzuholen und ihnen gebührend Anerkennung zu geben.
Wurde seine Musik eigentlich alle gespielt? Also uraufgeführt war ein Komponist, der sozusagen für Anlässe geschrieben hat? Oder gäbe es da immer noch sozusagen Stücke? Wo liegt das Werk überhaupt? Ist das verstreut oder ist das gebündelt?
Gebündelt nicht. Das sind verschiedene Stellen. Die Hugo Cauda Society in New Haven hat viel kopiertes Material natürlich. Aber es liegt viel in Wien an den Bibliotheken. Und einiges habe ich auch gesehen im Literaturarchiv in Marbach beim Panwitz-Nachlass. Aber ich gehe davon aus, die Cauda Society hat zumindest kopiertes Material von allen Dingen, das schon. Es gibt viele Dinge, die noch aufgeführt werden müssen. Man muss auch so dazu sagen, Hugo Cauda war 1928 Musikpreisträger der Stadt Wien. Musikpreisträger der Stadt Wien in 1928. Das ist nicht irgendwas. Er war bei den sogenannten Musikfesten in der Zwischenkriegszeit. Das waren Musikaufführungstage, die von der sozialdemokratischen Kunststelle organisiert wurden. Dort war er gern gespielter und gern gesehener Komponist. Es wurde eine große Symphonie im Zuge dieses einen großen Festes aufgeführt. Es wurde eine große Violinfantasie von ihm aufgeführt. Also er war damals wirklich integriert in das Geschehen der Stadt. Und es gibt Rezensionen natürlich auch zu ihm und zu diesen Werken. Er hat, und das hat mich auch sehr interessiert, für die Zeitschrift Kunst und Volk, das war von der damaligen sozialdemokratischen Kunststelle, das Journal. Und er hat für das erste Blatt dieses Journals geschrieben. Das heißt, er hatte auch war auch involviert in die Szene sozialdemokratischer Kunstorganisation in Wien in der Zwischenkriegszeit, die sehr, sehr für ein blühendes Musikleben in Wien sorgte und natürlich auch dafür sorgte, dass die Arbeiterschaft einen Zugang zur Kunst und zur Kultur hatte. Für die erste Nummer von Kunst und Volk hat Hugo Cauda ein Plädoyer für Individualität und Kunst geschrieben. Das finde ich sehr toll. Also der war wirklich eine gefragte, gesuchte Person. Hat Privatunterricht gegeben, hat viele Schüler unterrichtet, hat unter anderem Josef Mertin unterrichtet. Für all diejenigen, die praktizierende Musiker sind, Josef Mertin ist die erste Person, die in Österreich quasi historische Aufführungspraxis betrieben hat. Josef Mertin war der Lehrer von Nikolaus Anoncourt. Und der Josef Mertin war ein Schüler von Hugo Cauda. Hugo Cauda hat aus den alten Kodexbüchern der Hofbibliothek von Josquin des Prez eine Messe abgeschrieben, Missa Pangelingua, und diese Messe wurde im Beisein von Josef Mertin aufgeführt in Wien. Das heißt, Hugo Cauda hat historische Aufführungspraxis betrieben, als einer der ersten in Österreich.
Ich durfte Anfang der 90er Jahre noch einige Male Josef Mertin auch als Lehrer damals am Konservatorium erleben. Sehr alt geworden, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Ja. Ich hatte Kontakt mit seiner Tochter Anne Mertin, weil es auch einen Briefwechsel gegeben hat zwischen Josef Mertin und Hugo Cauda. Und Josef Mertin hat seine Erinnerungen aufgeschrieben und hat auch dabei über Hugo Cauda geschrieben. Das hat mir die Tochter gegeben.
Hattest du auch Kontakt mit den Enkeltöchtern, Enkelkindern? Und was mich daran interessiert, weil das ja sozusagen auch oft da sozusagen wieder das Bedürfnis kommt, sozusagen die Urheimat ihrer Eltern, Großeltern eine Rückbindung herbeizuführen. Wir wissen das von Schönbergs oder von vielen Fällen. Gibt es da auch wieder sozusagen das Bedürfnis, auch diese Urheimat? Oder?
Ja, also ich kenne die Enkeltöchter, das ist Helen Cauda und Nina Cauda. Helen Cauda lebt in New York, Nina Cauda lebt in Florida. Und da gibt es, das fühle ich nicht, so diesen Wunsch jetzt an Österreich anzudocken. Das ist bei der Familie Schönberg ganz anders. Und ich war, weil du sagst Schönberg, ich war in den Vereinigten Staaten in Kalifornien, in Los Angeles, bei der Familie Schönberg. Das war im Februar. Es war geplant, dass ich dort 2 Wochen bin. Und habe kurzerhand von der Hugo Cauda Society eine Einladung gekriegt, ob ich nicht Interesse hätte an einem Cocktailempfang. in New York teilzunehmen, weil aus der Oper Merlin, die ich vorher angesprochen habe, kurze Sequenzen im privaten Raum präsentiert werden. Mhm. Und ich sehe das und denke mir, ja, ihr seid gut, Freunde. Ich meine, ich bin da in Linz und dann habe ich mir das Datum angeschaut. Oh, das ist ja die gleiche Zeit, wo ich in Kalifornien bin, bei den Schönbergs. Habe mir dann einen Flug gebucht und bin von Los Angeles nach New York geflogen. Konnte dann bei dieser Cocktailparty teilnehmen, war sozusagen so die Musikwissenschaftlerin, die aus Österreich kommt und über Hugo Kauder arbeitet. Und da habe ich Helen Kauder kennengelernt und auch noch andere Personen dieses Kreises und habe auch Norman Dee wieder gesehen. Auch der Präsident der Hugo Kauder Society ist und der letzte Schüler von Hugo Kauder oder einer der letzten Schüler von Hugo Kauder. Und Nina Kauder habe ich noch nicht kennengelernt, nur über Facebook und E-Mail. Da ist eine Frage. Das Mikrofon bitte.
Moment, dass wir es drauf.
Hat der Herr Kauder auch Geschwister?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Hugo Kauder hatte drei Schwestern. Eine Schwester war immer wieder auch dann später in den Vereinigten Staaten zu Besuch. Und mit zwei Schwestern war er im Londoner Exil. Es ist nicht klar, mit welchen zwei Schwestern. Und eine Schwester ist auch früher gestorben. Ich hatte Kontakt mit dem Nationalarchiv in Prag und habe mir die Geburtsmatrikel angeschaut der Familie Kauder, weil ich wissen wollte, wie genau die Geburtsdaten sind, ob es da irgendwelche Einträge gibt. Und bekomme die Information, es gibt drei Schwestern, da und da geboren, dort und dort vielleicht verstorben, ist nicht klar. Alles jetzt so über die jüdischen Gemeinden, über diese Einträge. Und habe das Helen Kauder und Nina Kauder kommuniziert. Ich habe jetzt die Daten von den drei Schwestern. Dann sagt die Helen Kauder, was? Es gibt drei Schwestern? Wir wussten nur von zwei. Das heißt, die haben das gar nicht gewusst. Das habe ich ihnen dann mitgeteilt. Und aber vor allem zu einer Schwester, sprich einer Tante, einer Großtante, war Kontakt. Und die war in London auch im Exil und dann später auch in den Vereinigten Staaten. Also es waren vier Kinder. Genau, ich glaube, es ist keine Frage mehr, oder?
Auf alle Fälle gibt es einen Büchertisch. Ich glaube, es sind sehr gut angelegte 36 Euro sozusagen da wirklich einzutragen.
Es ist leider das Buch relativ teuer, wiewohl man muss sagen, für den Böhlau Verlag sehr billig. Aha. Normalerweise sind die Bücher im Böhlau Verlag noch um einiges teurer. Und ja.
Aber heute die Möglichkeit, dieses Buch zu erwerben und noch einmal vor allem auch die Möglichkeit, dass du vorne ja was reinschreiben kannst. Das ist eine einzigartige Möglichkeit heute.
Ich habe mir vor der Buchpräsentation im ORF bin ich noch vom Zug ins Libro hineingesprungen und habe mir einen schwarzen Stift gekauft. Ich habe mir gedacht, das braucht man vielleicht. Ja, na also ich meine, ich kann nur ein großes Plädoyer für den wunderbaren Menschen, Komponisten, Denker, Instrumentalisten Hugo Kauder an den Tag legen. Und es war für mich sehr wertvoll, das zu machen und das zu tun. Und ich freue mich einfach, dass er dahingehend in gewisser Form zurückkommt nach Österreich.
Da möchte ich nochmal sozusagen dieses Wort, das finde ich schön, eine Reklamation eines großen Versäumnisses ins Spiel zu bringen. Auch wenn wir ja sozusagen nicht verantwortlich sind, schon gar nicht für das Dritte Reich, aber und auch nicht die Leute nicht zurückgeholt zu werden, sozusagen, das ist die Gnade der späten Geburt, könnte man sagen. So dürfen wir doch mitunter sozusagen uns bei dieser Reklamation angesprochen fühlen, denke ich. Auch um Bewusstsein für die Gegenwart und einfach wach zu bleiben. Ja. Es dient ja auch sozusagen, um wach zu bleiben.
Ja. Also ich muss schon sagen, dass während der Arbeit an diesem Buch für mich oft so signifikant die Parallelen zur Aktualität waren. Mhm. Wenn man die Briefe liest, die Not, die Dokumente zu beschaffen, die finanzielle Not, die Zerrissenheit von Familien, die unglaublichen Schikanen der Behörden, das Ausgegrenztsein in den Exilländern, das nicht hinein dürfen in ein Land, Todesbedrohung im Rücken. Viele, viele Parallelen in der Aktualität unserer letzten Zeit. Das hat mich oft sehr berührt einfach auch.
Wenn du auch den Text sozusagen ansprichst, glaube ich, von 1917, die Krise der europäischen Kultur, solche Essays könnten auch heute wieder geschrieben werden. Die Parameter sind andere und
Also es ist natürlich so, dass die Beschäftigung mit den Exilbiografien ist nicht von ungefähr, dass ich mich auch aktuell für Leute einsetze, die unter Flucht- und Notsituation leiden. Mhm. Also das schärft schon auch den Blick dafür.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Karin. Vielen Dank für deine Arbeit.
Ich danke.
Vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt. Vielen Dank für Ihr Hiersein, Ihr Interesse. Nochmal die Erinnerung an den Büchertisch und ganz zum Schluss. Sie können informell ja noch bis 22 Uhr, die Paar hat noch geöffnet. Wir können noch in informelle Gespräche, in persönliche Gespräche eintauchen. Aber ganz trivial zum Schluss die Ankündigungen der nächsten Kepler-Salon-Veranstaltungen. Wer war 1968 im Rahmen der Langen Nacht, machen wir gemeinsam mit dem Nordico Stadtmuseum eine Kooperationsveranstaltung, eine Diskussion unter anderem mit Professor John von der Universität und anderen Vertreterinnen dieser Generation und auch jüngere Generation. Andrea Binner und ich werden sozusagen eine illustre Runde zu diesem Thema haben am Samstag am Abend von 20 bis 22 Uhr im Stadtmuseum Nordico. Auch da freuen wir uns, wenn Sie kommen. Und am nächsten Montag auch ein sehr spannendes Thema, auch ein Kulturthema. Tu Fehler und sprich darüber, ein Plädoyer für eine offene Fehlerkultur. Die Juristin und Vulnerabilitätsforscherin Claudia Nowak wird uns in dieses Thema einführen, das, glaube ich, auch nicht so unbrisant ist. So schließe ich den offiziellen Rahmen und danke.
Danke.